SRF 1.
Halb eins, hier sind die Mittagsinformationen von Radio SRF. Rendezvous mit diesen Themen heute. König Abdullah von Saudi-Arabien ist tot, ein Herrscher im Spannungsfeld zwischen Beduinentradition und Wirtschaftsmacht.
Er ist ein Modernisierer, aber ein konservativer Modernisierer, der vor allem keine politischen Reformen im engeren Sinne wünschte.
Lohndebatte in der Schweiz. Wie die Unternehmen wegen des starken Frankens ihre Lohnkosten senken können, ohne Leute zu entlassen. Politikverbot für die nächsten 5 Jahre. In Thailand stellt die neue politische Führung die alte Regierungschefin kalt. Um 13 Uhr, wenn geistig Behinderte Sex haben und Kinder kriegen. Der Film Dolores oder die sexuellen Neurosen unserer Eltern hat an den Filmtagen in Solothurn Premiere. Wir reden über den Film und das Tabu Sexualität und Behinderung live aus Solothurn im Tagesgespräch um 1. Rendezvous mit Simon Loy und Bettina Studer.
Der Tod des saudischen Königs Abdullah hat Nervosität an den Ölmärkten ausgelöst. Der Preis für ein Fass der Sorte Brent verteuerte sich zeitweise um 2,6%, gab dann aber wieder nach. Das saudische Fernsehen hatte den Tod des 90-jährigen Königs am frühen Morgen bekannt gegeben. Sein Nachfolger hat die Arbeit bereits aufgenommen. Es ist Abdullahs Halbbruder Salman. Er ist 79-jährig und wie sein Vorgänger ein Sohn von Staatsgründer Abdelaziz. Er wolle die Politik seiner Vorgänger fortsetzen, sagte Salman in einer Fernsehansprache. Die Ansprache nährte Zweifel am Gesundheitszustand des neuen Regenten. Er sprach atemlos und mit schwacher Stimme. In Thailand soll die ehemalige Regierungschefin Yingluck Shinawat wegen Korruption angeklagt werden. Das hat die Generalstaatsanwaltschaft angekündigt nach der Auswertung von Zeugenaussagen und Beweisen. Die Korruptionsvorwürfe waren im Zusammenhang mit einem Reisförderungsprojekt erhoben worden. Shinawat drohen bis zu 10 Jahre Gefängnis. Im letzten Jahr haben rund 500 Menschen in der Schweiz eine Organspende erhalten, aus der Schweiz oder aus dem Ausland. Das teilt die Stiftung Swiss Transplant mit. Organspender wurden letztes Jahr 117 verzeichnet. Damit liegt die Spenderrate in der Schweiz bei 14 Personen pro Million Einwohner. Bund und Kantone haben vor 2 Jahren das Ziel formuliert, dass bis 2018 eine Rate von 20 Spenderinnen und Spendern pro Million Einwohner erreicht werden soll. Russland fordert ein rasches Treffen der Ukraine-Konfliktparteien. Angesichts der Gewaltexzesse im ostukrainischen Konfliktgebiet Donbass seien dringend neue Gespräche unter Leitung der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa nötig, sagte Vize-Außenminister Gennadi Karasin. Nach Darstellung der Aufständischen starben in der Nacht mindestens 16 Zivilisten und mehrere Menschen seien verletzt worden. Die Separatisten sprechen zudem von erheblichen Verlusten in den eigenen Reihen. Im Township Soweto in der südafrikanischen Metropole Johannesburg sind in den vergangenen 3 Tagen mehr als 80 Geschäfte geplündert worden. Nun hat die Polizei mindestens 92 Personen festgenommen. Ein Beamter sagte, Hintergrund der Plünderungswelle sei mutmaßlich der Tod eines Jugendlichen. Dieser war von einem Ladenbesitzer erschossen worden, beim Versuch, dessen Geschäft auszurauben. Die meisten Festgenommenen müssen sich nun wegen öffentlicher Gewalt verantworten, andere wegen Waffenbesitz. Am Flughafen Stuttgart streikt das Sicherheitspersonal. Der Warnstreik soll bis um 14 Uhr dauern, wie die Gewerkschaft Verdi mitteilt. Vom Streik betroffen sind etwa 6.000 Passagiere und 60 Abflüge. Darunter sind auch 4 Flüge nach Zürich. Das Sicherheitspersonal am Flughafen fordert mehr Lohn. Am Weltcup-Super-G-Rennen der Männer in Kitzbühel liegt der Italiener Dominic Paris nach rund 30 Fahrern in Führung vor den beiden Österreichern Matthias Mayer und Georg Streitberger. Patrick Küng liegt als bester Schweizer auf Platz 8. Roger Federer ist beim Australian Open in der dritten Runde ausgeschieden. Der als Nummer 2 gesetzte Federer verlor gegen den Italiener Andrea Seppi in 4 Sätzen 4:6, 6:7, 6:4 und 6:7. Federer schied am Australian Open erstmals seit 14 Jahren so früh aus. Und für Seppi war es der erste Sieg gegen Federer im 11. Spiel. Das Wetter heute liegt unterhalb von rund 2000 Metern sehr Hochnebel. In den Bergen und im Süden scheint meist die Sonne. Morgen ist es trüb und am Nachmittag setzt verbreitet Schneefall ein. In den Bergen ist es zunächst noch oft, im Süden anhaltend sonnig. Die Höchsttemperaturen liegen im Norden bei 2 Grad, im Süden bei 10 Grad.
Im ultrakonservativen Saudi-Arabien auf der arabischen Halbinsel kommt es zu einem Machtwechsel. Nach dem Tod des Königs Abdullah übernimmt sein Halbbruder Salman das Zepter. Das heißt, er wird gleichzeitig Staats- und Regierungschef. Der verstorbene Abdullah habe für eine gewisse Stabilität in einer instabilen Region gesorgt, heißt es in ersten Reaktionen. Im Süden Saudi-Arabiens liegt ja der Jemen, im Norden Irak, Iran, Syrien. Doch was heißt gewisse Stabilität? Das fragte ich Ulrike Freitag vom Zentrum Moderner Orient in Berlin.
Na, eine gewisse Stabilität heißt zunächst einmal, dass die Thronfolge geregelt ist. Eine gewisse Stabilität heißt, dass es seinem Land halbwegs ökonomisch gut geht. Eine gewisse Stabilität heißt, dass er die interne Unruhe, die nach 2011 durchaus auch in Saudi-Arabien brodelte, versucht hat, zumindest durch große Sozialprogramme halbwegs einzudämmen.
Kann man sagen, Abdullah war in einem ultrakonservativen Land ein Modernisierer?
Er war in bestimmten Bereichen ein Modernisierer, etwa im Bereich der Bildung. Er hat den Frauen einen wesentlich breiteren Spielraum eingeräumt. Er ist aber gleichzeitig natürlich auch ein Konservativer, insofern als er das Bündnis mit den Ulama, den Gelehrten, weiterhin gestärkt hat, sich weiterhin auch auf deren Legitimation stützt. Also er ist beides. Er ist ein Modernisierer, aber ein konservativer Modernisierer, der vor allem keine politischen Reformen im engeren Sinne wünschte.
Also es ist ganz in seinem Sinne oder war in seinem Sinne, dass zum Beispiel Proteste knallhart niedergeschlagen werden, dass Blogger, wie in diesem jüngsten Fall, ausgepeitscht werden?
Ja, wobei Saudi-Arabien dann natürlich auch schon auf äußeren Druck reagiert. Das gab es auch in der Vergangenheit schon, dass dann entweder nach einer gewissen Zeit Begnadigungen einsetzen oder so wie jetzt möglicherweise diese Strafaussetzung auch schon eine gewisse Reaktion ist auf ausländische Proteste. Also auch hier immer der Versuch, sozusagen zwischen den verschiedenen Fronten zu lavieren.
Nun hat US-Präsident Obama den verstorbenen König als mutigen, unerschütterlichen Freund gewürdigt und der französische Präsident Hollande sagte, Abdullah habe die Vision eines gerechten und dauerhaften Friedens im Nahen Osten verfolgt. Mit Verlaub, was soll diese Würdigung? Saudi-Arabien ist ja auch ein extrem reaktionäres Land.
Ja, es ist aber gleichzeitig ein langer Verbündeter des Westens, gerade gegen den Iran gewesen. Nun hat gerade die Annäherung USA-Iran auch zu erheblichen Irritationen geführt. Ebenso die Frage des sinkenden Ölpreises, der ja das Fracking in den USA beeinträchtigt. Es ist sicher der Versuch, die bisher guten Beziehungen auch weiterhin zumindest auf der verbalen Ebene aufrechtzuerhalten. Im französischen Fall sollte man noch erwähnen, dass sich Abdullah sehr stark auf die Seite des französischen Staates jetzt neulich gestellt hat, als die Morde in Paris waren. Das ist natürlich auch ein Stück weit Heuchelei, da die Meinungsfreiheit im eigenen Land nicht zugelassen ist. Aber das ist auch sozusagen auf der Symbolebene eben ein Ausdruck des Wunsches nach dieser Verbundenheit, nach diesem Bündnis.
Saudi-Arabien gilt als wichtiger Verbündeter der USA im Kampf gegen Al-Qaida, gegen den Terror allgemein. Nun weiß man ja aber, dass Al-Qaida mit Geld aus Saudi-Arabien unterstützt wurde. Osama bin Laden war ja selbst Saudi. Wie geht das zusammen?
Nun ja, man muss unterscheiden zwischen privatem Geld und staatlichem Geld. Das ist das eine. Und die staatlichen Geldflüsse sind spätestens nach dem 11. September beendet worden. Und es wird auch versucht, das zu unterbinden. Es gibt auch durchaus eine starke Verfolgung von islamistischen Terroristen in Saudi-Arabien. Und zwar vor allem deswegen, weil sich dieser Terror natürlich auch gegen das saudische Königshaus gerichtet hat und damit gegen die Stabilität in Saudi-Arabien selbst. Das schließt nicht aus, dass auch Private weiterhin möglicherweise Geld auf dunklen Kanälen ins Ausland schaffen.
Und diese gewisse Stabilität, die Sie da skizziert haben, bleibt die bestehen mit dem neuen Herrscher, mit Salman?
Das würde man hoffen. Man muss natürlich schauen, inwieweit er tatsächlich wird herrschen können, für wie lange. Er ist auch nicht mehr jung, er soll auch nicht ganz gesund sein. Im Prinzip ist nicht unbedingt ein dramatischer Richtungswechsel zu erwarten.
Das waren Einschätzungen von Ulrike Freitag. Sie ist Professorin am Zentrum Moderner Orient in Berlin. Und so geht's weiter im Rendezvous. Der Franken bleibt beinhart. Sinken jetzt die Löhne in der Exportindustrie? Manche sind einfach gleicher als die anderen. Das WEF zum Beispiel, wenn es um die Anstellung von Ausländern geht. Schlechter Tag, falsche Punkte, viel Schatten. Zum Out von Roger Federer in Australien. Und schwarzer Sand aus Kenia macht unseren Alltag weiß. Die Reportage. Die Löhne in der Schweizer Exportindustrie kommen unter Druck, nachdem der Eurokurs auf unter einen Franken gesunken ist. Die Forderung nach tieferen Lohnkosten kommt auf und die beschäftigt auch Wirtschaftsminister Johann Schneider-Ammann. Er glaubt, dass die Höhe des Lohnes für die Bevölkerung nicht das Wichtigste ist.
Wenn man die Leute in der Vergangenheit die Krise gefragt hat, was am wichtigsten ist, dann ist immer gekommen, das erste Kriterium ist der Job haben und beim zweiten Kriterium ein bisschen Übergangsflexibilität mit meinen Arbeitgeber finden oder Sozialpartner unter sich finden.
Übersetzt heisst das, tiefere Lohnkosten sind kein Tabu mehr. Roman Metzger-Salma hat bei Wirtschaftsvertretern und Gewerkschaften nachgefragt, wie und wo man Lohnkosten senken könnte.
Die naheliegendste Art, die Lohnkosten zu senken, wäre, die Löhne zu senken. Doch gleichzeitig ist es mit Abstand die schwierigste. Weniger Lohn für die gleiche Arbeit kommt nicht gut an. Hans-Jörg Schmid, Sprecher der Arbeitnehmervertreterin Angestellte Schweiz.
Nein, da würden wir sicher nicht zustimmen, weil die Löhne, die wurden ausgehandelt und die Arbeitnehmer, die müssen sich darauf verlassen können, dass sie diese Löhne verdienen. Also da werden wir sicher nicht Hand bieten.
Daniela Lützel-Schwab, Geschäftsleitungsmitglied des Arbeitgeberverbandes, sieht es ähnlich.
Also einfach nur generell so zu raten, die Löhne einfach anzupassen, das erscheint mir nicht richtig zu sein, sondern man muss die Auslegeordnung machen. Man muss schauen, wie sieht die Situation aus, wann ist auch der richtige Zeitpunkt und dann auch das entsprechende Mittel zu ergreifen.
Die zweite Methode, die Lohnkosten runterzubringen, ist die wöchentliche Arbeitszeit zu verlängern, ohne die Löhne zu erhöhen. Solche Arbeitszeitverlängerungen sind erprobt. Vor 3,5 Jahren, als der Euro schon einmal abgesagt war, erhöhten Industriebetriebe gleich reihenweise die Wochenarbeitszeit. Zum Beispiel von 40 auf vorübergehend 2 oder 43 Stunden. Daniela Lützel-Schwab vom Arbeitgeberverband sieht darin eine Lösung auch für die jetzige Situation.
Diese Arbeitszeiterhöhung, die in den Branchen ja auch ausgehandelt sind. Das sind Lösungen, die bestehen, die für diese Fälle auch vorgesehen sind. Und dass die Branchen jetzt diese Lösungen auch umsetzen wollen, das erscheint mir, das ist sehr verständlich.
Für Firmen mit wenig Aufträgen allerdings, das monieren auch die Arbeitnehmer, ist dies keine Lösung. Stattdessen könnten sie ihre Lohnkosten mit Kurzarbeit runterbringen. Kürzere Arbeitszeit bei etwas weniger Lohn. Dank Arbeitslosenversicherung erhält ein Vollzeitbeschäftigter bei Kurzarbeitskürzung des Pensums auf 80% immerhin 96% seines vollen Lohns. Damit einverstanden sind beide Seiten, der Angestelltenvertreter Schmid.
Das ist sicher ein gutes Mittel, das sich in der Vergangenheit mehrfach bewährt hat und wir würden das sicher unterstützen.
Und die Arbeitgebervertreterin Lützel-Schwab.
Das erachten wir auch als Lösung.
Die radikalste Form, die Lohnkosten zu senken, sind Entlassungen. Der Angestelltenvertreter Schmid.
Es muss wirklich jetzt darum gehen, die Stellen in der Schweiz zu erhalten. Da muss alles dafür getan werden.
Für die Arbeitgeber bringen Entlassungen tiefere Lohnkosten. Allerdings verlieren sie damit auch Know-how. Deshalb wollen auch die Arbeitgeber Entlassungen, wenn immer möglich, vermeiden. Was die Erfahrung aus vergangenen Krisen allerdings auch zeigt, wenn sie länger dauern, werden irgendwann doch Stellen abgebaut. Und erst beim nächsten Aufschwung wieder Leute eingestellt. Jüngere, billigere. Womit die Lohnkosten dann auch gesunken wären.
Das WEF ist seit heute mehr als eine bloß private Stiftung. Bundespräsident Didier Burkhalter hat am Mittag in Davos ein Abkommen unterzeichnet, das dem WEF einen offiziellen Status verleiht, ähnlich wie eine internationale Organisation. Das Ja zur Masseneinwanderungsinitiative gab den Ausschlag, sich um diesen neuen Status zu bemühen. Ab sofort ist das WEF nun von Ausländerkontingenten befreit und andere Organisationen könnten folgen. Aus Davos Dominik Meyer.
Rund 60 internationale Organisationen genießen Sonderrechte in der Schweiz. Bei den Steuern, beim Zoll oder wenn es darum geht, ausländische Mitarbeitende ins Land zu holen. Ab sofort gehört auch das WEF dazu. Das neue Abkommen hält fest, Kontingente, Obergrenzen also für die Zuwanderung, gelten nicht für das WEF. Das Ja zur Masseneinwanderungsinitiative vor einem Jahr sei für das WEF ein wichtiger Grund gewesen, sich um den neuen Sonderstatus zu bemühen. Das sagt Alois Zwinki. Er gehört zur Stiftungsleitung des WEF.
Ja, das hat uns natürlich bekräftigt in unserer Einschätzung, dass dieser neue Status sehr wichtig für uns sein wird. Wir haben in Genf 450 Mitarbeiter aus 55 Nationalitäten. Für uns ist es fundamental, dass wir die Talente dort holen können, wo unsere Mitglieder herkommen.
In Bern im Außendepartement EDA ist Botschafter Valentin Zellweger zuständig für internationale Organisationen und ihre Privilegien. Er bestätigt, das WEF hat künftig weitgehend freie Hand beim Anstellen von Ausländern, auch wenn die Masseneinwanderungsinitiative dereinst neue Beschränkungen mit sich bringen würde.
Falls es dann wirklich einmal bei der Umsetzung zur Berechnung von Kontingenten kommt, muss man dem Rechnung tragen. Aber das sind sehr beschränkte Zahlen und da geht es wirklich auch um die Stärkung des internationalen Genf.
Das WEF hat seinen Sitz in einem Genfer Vorort. Botschafter Zellweger bestätigt, das Ja zur Masseneinwanderungsinitiative sei mit ein Grund, weshalb immer mehr Organisationen bei ihm anklopften mit der Bitte um einen Sonderstatus.
Das ist ein Motiv, das immer wieder genannt wird.
Ob zum Beispiel auch der Weltfußballverband FIFA oder sein europäisches Pendant UEFA den Status erhalten könnten, darüber will Zellweger nicht spekulieren. Das Internationale Olympische Komitee IOC hat den Status bereits. Dass mit dem WEF eine private, von der Wirtschaft finanzierte Organisation eine solche Anerkennung erhält, entspreche einem internationalen Trend, sagt Botschafter Valentin Zellweger.
Neben den klassischen Akteuren wie internationalen Organisationen haben wir immer mehr neue Akteure, sogenannte hybride Akteure oder Private-Public Partnerships, ganz neue Formen. Und wir müssen uns denen anpassen, wenn wir die Attraktivität von Genf wahren wollen.
Mit dem Status verbunden ist meist auch eine Steuerbefreiung. Das WEF war schon vor dem neuen Abkommen steuerbefreit. Hier ändert sich also nichts. Vor Einschränkungen aufgrund der Masseneinwanderungsinitiative aber ist das WEF erst seit heute geschützt.
Ja, das war kein guter Start in den Tag für Tennisfans. Roger Federer scheidet am Australian Open, dem ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres, aus. Und zwar bereits in der dritten Runde. Er unterliegt dem Italiener Andrea Seppi in 4 Sätzen. Damit ist Federers Australien-Serie von 11 Halbfinals in Serie beendet. Sportredaktor Bernhard Scher.
Noch vorgestern, während des Spiels in der zweiten Runde gegen Simone Bolelli, hatte Roger Federer Schmerzen an der Hand. Heute jedoch, so Federer, seien diese Probleme nicht der Grund für die Niederlage gewesen.
Nicht jetzt störend, dass ich wegen dem den Match verloren habe.
Vielmehr war es heute nicht der Tag von Federer. Er spielte zu verhalten und ohne grosses Vertrauen und konnte so den Rhythmus nie bestimmen.
Ich habe doch das Gefühl, es ist eher an mir gelegen, dass ich nicht ihn noch mehr und noch mehr unter Druck setzen, weil irgendwann einmal gibt es die Bälle dann nicht mehr, oder? Dort hätte ich einfach gern von mir mehr erwartet gehabt, oder? Dass ich dort könnte entweder weniger Fehler machen oder mehr Druck könnte erzeugen. Das ist sicher schwer enttäuschend, oder? Die Leistung von heute ist klar.
Tatsächlich ist die heutige Niederlage und das frühe Ausscheiden in Melbourne ein herber Rückschlag für Federer. Sein großes Ziel, die Rückeroberung der Weltnummer 1, ist in weite Ferne gerückt.
Ich muss natürlich immer klar grosse Turniere gewinnen, um überhaupt in die Nähe kommen von der Weltnummer 1. Aber das ist sicher so, dass das sicher nicht hilft, natürlich, die Niederlage von heute. Und dementsprechend kannst du einfach sagen, okay, dann geht es einfach weiter wie bis anhin, oder wie die letzten paar Jahre, und entscheidest einfach, was deine Prioritäten sind und machst einfach alles dafür das.
Und diese Priorität sind nun die Turniere Ende März in Indian Wells und in Key Biscayne und im Juli der 8. Titel in Wimbledon. Nach der heutigen harten Niederlage muss Federer nun jedoch vorerst über die Bücher.
Ansetzen und mal schauen, wie viel Pause ich brauche oder wie viel Training ich brauche. Für beides ist jetzt sehr wichtig, oder? Das ist sicher ein bisschen eine ruhigere Phase jetzt. Und dann kommt natürlich der Wechsel auf Sand. Das heisst, bis und mit Paris schon sehr viel Zeit, oder? Und dort ja, muss ich sicher mal schauen, was dort die Möglichkeiten sind, die Optionen sind, oder? Aber in den nächsten 3-4 Wochen ist sicher klar, dass ich die Ferien machen und dann hart trainieren natürlich wieder.
Das sagt Roger Federer nach seinem überraschenden Ausscheiden am Australian Open. Sie hören Rendezvous 10 vor 1. In Thailand rechnen die neuen Machthaber mit der ehemaligen Regierungschefin Yingluck Shinawatra ab. Das vom Militär eingesetzte Ersatzparlament hat die Ex-Regierungschefin nachträglich des Amtes enthoben und für 5 Jahre mit einem Politikverbot belegt. Und auch die Justiz geht gegen Shinawatra vor. Sie hat ein Strafverfahren wegen Korruption eröffnet, das für Yingluck mit einer Gefängnisstrafe von bis zu 10 Jahren enden könnte. Ostasien-Korrespondent Urs Morf mit den Hintergründen.
Aus westlicher Sicht wirkt das Vorgehen gegen Yingluck Shinawatra ziemlich exotisch. Aus thailändischer Sicht ist es jedoch zumindest nachvollziehbar. Yingluck Shinawatra war mit Sicherheit unkompetent und offensichtlich im Amt überfordert. Sie war ja auch erklärtermaßen nur als Ersatz ihres älteren Bruders Thaksin Shinawatra ins Amt gewählt worden. Denn dieser bei Thailands Reisbauern immer noch enorm beliebte Ex-Unternehmer und populistische Politiker war seinerseits 2006 vom Militär gestürzt worden und lebt wegen einer drohenden Gefängnisstrafe im Ausland. Seine kleine Schwester ließ denn auch zu, dass Thaksin Kabinettssitzungen häufig gleich selbst aus dem Exil via Skype fernsteuerte. Parlamentsdebatten blieb sie fast schon aus Prinzip fern. Es ist nicht auszuschließen, dass sie tatsächlich keine Ahnung davon hatte, wie viel Korruption mit einem Reiseaufkaufprogramm ihrer Regierung verbunden war. Dank diesem hatte Yingluck Shinawatra die Wahlen gewonnen, aber es kostete den Staat unter dem Strich 600 Milliarden Baht, umgerechnet gegen 20 Milliarden Schweizer Franken. Nach dem Entscheid des thailändischen Marionettenparlaments blieb es heute auch in den thaksinistischen Stammlanden ruhig. Es herrscht ja auch immer noch Kriegsrecht. Aber die eingefleischten Thaksinisten werden die Faust im Sack machen und das Vorgehen gegen Yingluck Shinawatra als Siegerjustiz empfinden. Und sie haben ihrerseits nicht Unrecht. Die von Thailands alter aristokratisch-royalistischen Elite und dem städtischen Mittelstand unterstützten Putschgeneräle sind erklärtermaßen angetreten, diesmal zu Ende zu führen, was ihre Vorgänger beim Putsch von 2006 nicht geschafft hatten, den Einfluss der Thaksinisten ein für allemal auszumerzen. Falls nun auch Yingluck Shinawatra noch vor einer drohenden Gefängnisstrafe ihrem Bruder ins Exil folgen sollte, könnte den Thaksinisten tatsächlich langsam das Führungspersonal ausgehen. Thailands Ancien Regime würde das vermutlich als Erfolg feiern, aber übersehen, dass das Hauptproblem damit keineswegs beseitigt ist, die massiven sozialen Unterschiede nämlich. Eher früher als später werden deshalb erneut innenpolitische Konflikte ausbrechen.
Urs Morf hat berichtet. Aus Schwarz mach Weiß, etwa so ließe sich die folgende Geschichte in 4 Worten zusammenfassen. Denn unser Alltag wäre weniger weiß ohne Titandioxid. Kein Weiß der Welt ist heller als dieses Pigment. Es landet in Farben, Kunststoffen, Sonnencremes. Jedes Jahr werden rund um die Welt 5 Millionen Tonnen Titandioxid produziert. Und die modernste Titanmine liegt in Kenia, rund 50 Kilometer südlich der Hafenstadt Mombasa. Gewonnen wird das Weiß aus schwarzem Sand. Farbenlehre aus Afrika mit Patrick Wülser.
Farbe, soweit das Auge reicht. Kobaltblau schimmert in der Ferne der Indische Ozean, saftig grün die Bananenstauden und Palmen, rot die Böden, die von großen gelben Backen abgetragen werden. Ukunda ist ein kleines Städtchen am Fuße der Simba-Berge an der kenianischen Küste. Seit 2013 wird hier die Landschaft umgepflügt. Riesige insektenartige Bagger schieben das Erdreich in Trichter. Dort wird es mit viel Wasser vermischt und als Schlamm in großen Röhren quer durch die Landschaft zu einer Zentrifuge transportiert. Ein Stahlgerippe mit einem spiralförmigen Leitungslabyrinth. Ein Ungetüm, so groß wie ein Zehnfamilienhaus, eine Art überdimensionierte Waschmaschine, die 24 Stunden am Tag im Schleuderprogramm läuft. Alles laufe mechanisch, nirgends sei giftige Chemie im Spiel, versichert Simon Wall, der Manager des australischen Bergbauunternehmens Base Titanium.
So, we're standing underneath the wet plant, so the mineral separation plant.
Wir sind hier im Röhrensystem der Zentrifuge. Wenn das Wasser-Sandgemisch hindurchgepumpt wird, werden die schweren Körnchen an die Außenwände geschleudert und abgesaugt. Das sind die wertvollen Mineralien. Im Erdreich machen sie 5% aus. Der Rest fließt mit dem Wasser wieder ab und wir behalten nur die schweren Mineralien zurück.
Ein schwarzer Sand, den die Waschanlage über Förderbänder ausspuckt. Ganze Berge davon. Es ist der Rohstoff, der unseren Alltag weiß macht. Die Bürowand, die Zahnpasta, das Braukleid und selbst die Hochzeitstorte. Der schwarze Sand enthält Titandioxid. In Fabriken in Übersee wird dieses mit Hitze und Säure herausgelöst. Ein Salz, weiß wie frischer Schnee. Doch was in der weiten Welt, der einst weißer als weiß leuchtet, hinterlässt an Kenias Küste tiefe, dreckige Spuren.
Es sind unbestritten schwere Eingriffe in die Landschaft. Wir benutzen die größten Bagger, die es auf dem Markt überhaupt gibt. Was am Ende des Zentrifugenprozesses zurückbleibt, also 95% des Erdreichs, wird zurücktransportiert. Und die Narben, welche die wuchtigen Bulldozer in die Landschaft gerissen haben, werden wieder aufgefüllt. Danach werden wieder Bäume gepflanzt, die Landschaft wird begrünt und kann dereinst wieder für die Landwirtschaft genutzt werden.
Der Schmelzpunkt von Titandioxid liegt bei 1800 Grad Celsius. Die Verbindung ist chemisch eine friedliche Substanz, weder explosiv noch giftig. Im Vergleich zu Minen im Kongo oder in Sambia ist die Mine ein moderner Betrieb mit Kantine, Spital und strengen Sicherheitsvorschriften. Umweltzerstörung, Gesundheitsschäden, Kinderarbeit und andere typische Begleiterscheinungen im afrikanischen Bergbau versucht man zu verhindern. Das Geschäft läuft trotzdem. Allein 200 Millionen Franken Umsatz im vergangenen Jahr. Der Firma sei es wichtig, dass auch das Land und die Region profitierten, sagt der ehemalige Diplomat Simon Wall.
Obviously at the national level there's a tax and royalty benefit to the government.
Rund 10% des Gewinns liefern wir dem kenianischen Staat als Mineralsteuer ab. Das sind bei einer Laufzeit der Mine von 13 Jahren rund 230 Millionen Dollar. Der Betrieb der Mine kostet pro Jahr rund 65 Millionen Dollar. Der größte Teil dieses Geldes bleibt im Land. Dazu kommen Investitionen. Am Ende geben wir das Land wertvoller zurück, als wir es bekommen haben. Die Zufahrtsstraße, die Starkstromleitung, der Verladeterminal in Mombasa, alle Brunnen und ein Staudamm gehen nach dem Ende des Bergbaus an die lokale Verwaltung über.
Tatsächlich wurden die 600 Familien, die für die Mine umgesiedelt werden mussten, nach Weltbankstandard entschädigt und die 500 lokalen Arbeiter verdienen etwas mehr als den gesetzlich vorgeschriebenen Mindestlohn von 120 Franken pro Monat. Alles in allem nicht die typische Schwarz-Weiß-Geschichte aus dem Rohstoffgeschäft. Und doch gibt es Verfärbungen. Gerüchte berichten, dass einflussreiche Politiker aus Nairobi sich das Land, wo heute die Mine steht, rechtzeitig unter den Nagel gerissen hätten. Und von den Steuereinnahmen würde bei der Bevölkerung wenig bis nichts ankommen. Damit haben wir die Mine, welche die westliche Welt in strahlendes Weiß taucht, aber längst verlassen und sind im grauen Alltag eines hochkorrupten Landes angekommen.
1:01, gleich hier im ersten und vierten.
Dora, du musst uns ganz genau erzählen, was passiert ist.
Wer soll sich ums Kind kümmern?
Ich. Aber du bist die beste Mama auf der ganzen Welt.
Sie ist behindert.
Tagesgespräch zum Film Dora oder die sexuellen Neurosen unserer Eltern nach den Schlagzeilen dieses Mittags mit Bettina Studer.
Nach dem Tod des saudi-arabischen Königs Abdullah will sein Nachfolger Salman dessen Politik fortsetzen. Weil der 79-Jährige sein Vorhaben atemlos und mit schwacher Stimme verkündete, wurden Zweifel an seinem Gesundheitszustand laut. Noch gibt es in der Schweiz nicht so viele Organspender wie angestrebt. Letztes Jahr waren es 117 insgesamt und damit 14 Personen pro Million Einwohner. Bund und Kantone streben bis 2018 20 Spender pro Million Einwohner an. Roger Federer ist beim Australian Open in der dritten Runde ausgeschieden, so früh wie seit 14 Jahren nicht mehr. Federer verlor gegen den Italiener Andrea Seppi in 4 Sätzen.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.